Herzlich willkommen im Podcast Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir im Podcast, Frau Antonia Schlicht, die Nachhaltigkeitsmanagerin von Konzern Wienerberger. Und naja, wir haben schon viele Formate gemacht. Heute würde ich sagen, Bauexperte trifft Nachhaltigkeitsmanagerin, oder da ich ja selber auch Nachhaltigkeitsberater bin, bei zwei Systemen, Nachhaltigkeitsberater trifft Nachhaltigkeitsmanagerin. Also wir sind in dem gleichen Bereich tätig. Und somit bin ich heute ganz gespannt, Sie einmal kennenzulernen und natürlich auch, was Sie überhaupt machen als Nachhaltigkeitsmanagerin. Was ist das so, das tägliche Geschäft, was man so in einem Großkonzern dort als Nachhaltigkeitsmanagerin macht? Aber dann wollen wir natürlich auch konkret auf die Situation eingehen. Wie steht die Bauindustrie und ganz besonders die Ziegelindustrie aktuell im dem Blick in die Zukunft? Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Was sind so die Strategie, die Sie dort verfolgen und der ganze Verband verfolgt? Aber auch, was sind genau die Produkte, die Sie empfehlen, die wir in den nächsten Jahren einsetzen sollten?
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Wenn Sie sich als erstes vielleicht einmal vorstellen, Frau Schlicht, wer sind Sie, was ist so der Werdegang von Ihnen und was müssen die Zuhörer über Sie wissen?
Ja, dann würde ich erstmal sagen, schönen guten Tag. Gerne. Also mein Name ist Antonia Schlicht. Ich bin selber vom Werdegang her erstmal Bauzeichnerin gewesen, dann habe ich Architektur studiert, habe auch, ich glaube, 8 Jahre als Architektin gearbeitet, wurde dann von einem Unternehmen, also aus der Baubranche, angesprochen, ob ich nicht Spaß dran hätte, in einem Vertrieb zu arbeiten, also in der Beratung von Architekten. Ja, sie haben es mir sehr schmackhaft gemacht und ich habe mir viele Dinge ganz toll vorgestellt. Es kam letztendlich total anders, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, so dass ich 12 Jahre lang im Endeffekt die Erfahrung gesammelt habe, zu Architekten zu gehen und im Prinzip Objektberatung zu machen, also die Akquise ganz am Anfang. Und das ist auch die Überleitung zu meiner jetzigen Rolle, weil in dieser Zeit, ich hatte da verschiedene Stationen, sehr unterschiedliche Unternehmen, in dieser Zeit habe ich erkannt, dass man natürlich beim Architekten sehr früh, wenn man gut zuhört, oder bei Bauträgern oder bei Investoren, wenn sich was mehr ändert am Markt und habe dann immer damals schon den Kontakt auch gesucht zum Mutterhaus, also Marketingabteilung oder Produktmanagement und versucht Bescheid zu geben. Also da tut sich was, weil das merkt man ja 2 Jahre vorher, bevor der Verkauf stattfindet und sich das in den Verkaufszahlen niederspiegelt. Ja, und irgendwann mal habe ich mir gesagt, eigentlich muss ich ein Unternehmen suchen, wo ich genau das machen kann. Und damit habe ich halt, bin ich aktiv auf Unternehmen zugegangen und habe dann, Wienerberger hat mich gefunden, ich habe Wienerberger gefunden. Das heißt, die Aufgabe ist wirklich sehr früh am Markt und Informationen einzuholen und die ins Unternehmen reinzubringen und Projekte voranzutreiben. Und ja, seit 2020 bin ich bei Wienerberger, wurde eingestellt als Market Manager. So, und jetzt können Sie sich ja auch vorstellen, was passiert ist. Ich bin auf den Markt zugegangen, in dem Bereich natürlich Massivbauweise oder bei uns ist ja so, dass wir noch weitere Produkte haben. Und es waren alles Projekte, die ich anstoßen wollte, hatten was mit Nachhaltigkeit zu tun, so dass ich heute dann halt den Titel dann auch habe, Nachhaltigkeitsmanagerin. Das vielleicht kurz der Abriss. So.
Das hört sich unheimlich spannend an. Also der erste Teil wäre ja so mehr Researcherin. Also das heißt, so wie Sie es beschrieben haben, durften Sie den Markt beobachten, wirklich aus einer Helikopterperspektive und schauen, was entwickelt sich dort und das weitergeben an die nächste Führungsebene? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das muss man sich so vorstellen, dass man natürlich Gespräche hat auf dem Markt und dem auch nachgeht. Also was passiert da? Das heißt, man merkt zum Beispiel, da tut sich was CO2 angeht. Und dann versucht man halt ein Netzwerk aufzubauen, sowohl bei Architekten, aber natürlich auch bei Experten und so weiter. Und dann ist es so, dass man versucht natürlich diese neuen Themen zu verstehen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie gehe ich das Thema an? Also konkret jetzt zum Beispiel war es so, CO2, was bedeutet das? Aber was bedeutet das jetzt auf dem Weg, auf dem Markt? In welchen Instrumenten spiegelt sich das wieder? Na, also die Ökobilanz, die wir ja alle und auch die Zuhörer auch alle kennen inzwischen, damals noch nicht.
Ja.
Und dann geht es natürlich darum, und was bedeutet das eigentlich für uns? Das heißt, die erste, also das war schon ein wichtiges Projekt, dass wir erkannt haben, okay, eigentlich ist nicht nur der Ziegel wichtig oder das Produkt, was wir verkaufen, sondern es ist im Bauteil wichtig. So, und wenn man das Bauteil sieht, was bedeutet das jetzt eigentlich für Wienerberger in der Gesamtkonstruktion für die Zukunft? Die CO2-Bewertung, das ist einfach ein neues Kriterium. Und wir haben dann interne Auswertungen gemacht und haben, ich sage es mal, es gibt ein Projekt, wo wir sagen, wie baut man 2030 oder in der Zukunft? Und haben das analysiert und ausgewertet und entsprechende Schritte auch in die Wege geleitet.
Und das ist ganz wichtig, dass man über diesen Tellerrand hinausschaut, weil es ist, jeder hat so sein eigenes Produkt und ist natürlich ganz klar in seinem Tunnelblick und sagt, da möchte ich optimieren und möchte ich was machen. Und Sie haben gesagt, das Bauteil. Wir gucken dann noch eine Stufe viel größer und sagen das ganze Haus. Also für uns ist ja am Ende entscheidend, wie ist die Ökobilanz des Hauses? Und da haben natürlich die massiven Bauteile ihren Anteil, der auch nicht ganz so klein ist, aber auch nicht so riesig ist, wie man manchmal denkt. Also das ist so das, was uns halt in dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit ist. Wir haben 100 Einfamilienhäuser getestet und da ist bei uns rausgekommen, dass halt der gesamte Teil der Konstruktion inklusive Herstellung, Instandhaltung und Rückbau ungefähr nur ein Drittel der Ökobilanz ausmacht. Mehr nicht. Zwei Drittel ist die Nutzung, nämlich der Strom, der also Haushaltsstrom jetzt ja, der mit reinfließt und natürlich der Energieverbrauch für die ganze Technik, die wir haben. Also es war bei uns ziemlich genau wirklich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und wenn man es dann runterbricht auf das Bauteil oder halt auf das einzelne Produkt, dann sind wir halt im Prozent oder sogar in der Nachkommastelle des Prozentbereichs, was es auf das gesamte Haus ausmacht. Und somit schauen wir natürlich von oben drauf und sagt, was sind die großen Faktoren, an denen man drehen kann, sodass wir von groß zu klein kommen. Bei Ihnen ist es natürlich genau andersrum. Sie schauen von Ihrem Produkt nach oben und versuchen, das Produkt zu optimieren. Und das ist das Tolle, wo halt dieser Austausch dann, glaube ich, auch ganz viel bringt, dass man halt einfach schaut, wie kann man die beiden Sichtweisen zusammenführen.
Absolut richtig. Also das ist auch das, was wir... Es gibt noch ein zweites Projekt, da ging es darum, dass Schulungsmaßnahmen erfolgt sind. Die habe ich angestoßen 2022, also interne Schulung zur Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns damals natürlich Experten geholt von außen, die wirklich also eine ganz andere Flughöhe hatten über jedes Thema. Also wir hatten im ersten Jahr 14 Schulungen nur über das Thema Nachhaltigkeit. Und der Vertrieb kam auf uns zu und hat auch oft gesagt, ja, aber Moment, was bedeutet das für unser Produkt? Und ich habe gesagt, ja, das stimmt irgendwo, aber eigentlich nachhaltiges Bauen ist das gesamte Gebäude und wir müssen das auch verstehen als solches, weil unser Kunde das auch so verstehen wird. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich schon diese andere Seite einnehmen müssen. Wenn wir die Wandaufbauten zum Beispiel betrachten, dann ist es schon so, dass anders als es in der Vergangenheit war, manche Wände interessanter werden, zum Beispiel auch das Zweischalige, ist auch CO2-Sicht interessanter als eine WDVS-Wandaufbau. Und das sind natürlich Dinge, die wir natürlich für uns erkennen wollen, um entsprechend auch bestimmte Produkte auch voranzutreiben in der Entwicklung.
Ja, und da sind ja unterschiedliche Sichtweisen. Das heißt, das eine ist einmal die Herstellung. Ich glaube, da ist man sich relativ einig, dass nun aus Sicht der Industrie, man versuchen sollte, weniger CO2 auszustoßen bei der Produktion, also von fossilen Brennstoffen in Richtung Erneuerbaren zu gehen. Aber auch das ist natürlich, in der Politik hört sich das immer so einfach an und sagt, mach das mal eben, dass das ein Riesenprozess ist, dass die Techniken erstmal dafür da sein müssen, dass man die gesamten Produktionsstätten umstatten muss. Das ist halt nicht so, dass das also ein Prozess ist, der sicherlich 15, vielleicht auch 15 Jahre dauert oder länger, um da am Ziel zu sein. Aber dort hat sich ja Ihr Verband, der Ziegelverband, zusammengeschlossen und hat sich auch Gedanken gemacht. Was ist so, wenn Sie versuchen, wirklich in wenigen Sätzen möglichst einfach zusammenzufassen, was ist die Idee des Ziegelverbands, um dieses Problem in Anführungszeichen anzugehen und dort idealerweise einmal CO2-neutrale Baustoffe zu erstellen?
Darf ich vielleicht einen Schritt vorher nochmal einen Kommentar zu machen?
Sehr gerne.
Einen Hinweis. Und zwar, meine Erfahrung ist eigentlich andersrum, dass Gesetzgeber eher wissen, dass die Umstrukturierung von der Industrie ein langer Weg ist und nicht von heute auf morgen sein kann. Wir haben eher die Problematik, wenn man das als Problem nennt, also dass die Leute, die eben nicht wie jetzt bei Baumeister entsprechend in Aktion getreten sind und sich fortbilden und so weiter, dass die einfach nur ganz einfach hören, CO2, es muss reduziert werden, wann macht ihr das morgen? Also da ist eher die Erwartungshaltung, man setzt sich nicht damit auseinander und weiß gar nicht, dass es ein ganz langer Prozess ist. Aber wir haben ja jetzt mit Leuten zu tun, die, wenn sie sich damit auseinandersetzen, und wir sind heute auch woanders als vor 2 Jahren, das muss man auch sagen, dann ist es wirklich so, dass man auch versteht, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir als Branche halt ein Konzept entwickeln, wie wollen wir CO2 reduzieren, also jetzt aus der Sicht des Ziegelverbandes. Und dann ist es natürlich so, dass man erstmal einen Plan haben muss und den auch erarbeiten muss und auch gucken muss, wie kann man sukzessive vorgehen. Und weil man kann nicht einfach sagen, wir stellen auf Wasserstoff um, weil wir haben gehört, Wasserstoff ist toll, sondern wir müssen erstmal gucken, wie können wir relativ mit schnell Dinge bewirken, ohne die Investitionskosten so hoch zu haben. Also erstmal, man muss die Thematik verstehen. Das heißt, es ist eine andere Herangehensweise für ein Unternehmen in der Produktion. Und wenn er sagt, ich möchte Energie einsparen oder ich möchte CO2 einsparen, das glaubt man nicht, aber das ist so. Das kann ich an einem Beispiel festmachen. Jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail, aber
gerne.
Wir haben ja beim Poroton haben wir ja Zuschlagstoffe, die für die Polarisierung zuständig sind. Aus energetischer Sicht, um Energie zu sparen, kann ich bestimmte Zuschlagstoffe nehmen, die auch Wärme erzeugen innerhalb des Ofens. Und demzufolge auch dazu führen, dass ich meine Energie effizienter nutze. Aus CO2-Sicht könnte aber dieser Zuschlagstoff nicht gut, also ist nicht gut. Oder in dem Falle ist es auch sogar so, dass man das entdeckt hat. Deswegen geht es auch darum, eben ganz am Anfang viele kleine Schritte zu machen. Das heißt, die Rohstoffe wurden angeschaut hinsichtlich CO2. Es wurde auch geschaut, Masse. Masse ist gleich CO2. Das heißt, wie können wir dematerialisieren? Wir können natürlich ein neues Produkt entwickeln. Wir können aber auch dematerialisieren, indem wir einfach uns klar machen, dass die Mundstücke einen bestimmten Verschleiß haben, also wo der Ton durchgepresst wird. Und durch diesen Verschleiß werden die Stege immer dicker. Ich habe mehr Masse, also mehr CO2. Also es sind lauter solche Maßnahmen. Aber natürlich auch bis hin zur Technologie, dass man eben auch sagt, okay, was sind Elemente in der Technologie, wo wir mit einer Wärmepumpe oder sowas halt noch unterstützen können. Und dann natürlich irgendwann mal auch zu großen Schritten, die dann heißen eine Elektrifizierung oder können wir mit Biogas oder können wir mit Wasserstoff. Und das wurde alles aufbereitet in der Roadmap, die man auch veröffentlicht hat. Ja, das fasst das so ein bisschen zusammen, von klein zu groß.
Es ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir genauso in der gesamten Immobilie sehen. Wir hatten die letzten 20 Jahre das Thema Energiesparen und es gab auch nichts anderes. Energieeffizienzhaus, Energiesparen, und das war von 2000 bis 2020, 21 so das ganz große Thema. Dieses Jahrzehnt bis 2030, wer weiß wie lange noch, ist komplett umgeschwenkt, genau wie Sie gesagt haben, auf CO2, und es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das haben Sie sehr schön beschrieben, was das bedeutet und dass viele, viele kleine Schritte und erstmal die Hinterfragen des eigenen Prozesses und jede Schraube umdrehen, um zu schauen, wo muss man überhaupt ran und wie optimiert man, damit man es nicht verschlimmbessert. Was bedeutet das so konkret? Was sind jetzt so die Schritte, die Sie in den nächsten Jahren als Wienerberger vorhaben, um dort halt einfach einen Schritt voranzukommen?
Ja, dann sind wir bei Wienerberger angekommen. Also Wienerberger haben sie ja selber als Konzern vorgestellt. Und da bin ich auch froh drum, weil Wienerberger in der Hinsicht einfach einen Vorlauf hat. Ist natürlich ein großes Unternehmen, demzufolge nicht so schnell wie manche kleine Unternehmen. Aber es ist ein Unternehmen, was schon lange sich mit diesem Thema befasst. Das heißt, da es Bericht erstatten muss, wurden eingeführt, dass man auch diese weichen Faktoren, also nicht nur harte Zahlen halt berichten musste. Und demzufolge ist eigentlich dieser Weg in die Nachhaltigkeit schon sehr früh eingeleitet worden, dass man bestimmte Daten erfassen muss, dass man die auswertet und so weiter. Und was man jetzt in dem jetzigen Stadion sagen kann, also es gab jetzt ein Nachhaltigkeitsprogramm 2023, das war dann letztes Jahr zu Ende. Da hatten wir uns als Ziel vorgenommen, und es gibt zum Beispiel bezogen auf CO2, wir haben aber mehrere Säulen, bezogen auf CO2 haben wir eine Reduzierung von 15% im Vergleich zum Jahr 2020 halt als Vorgabe bekommen als Gruppe. Und jetzt das nächste Programm bis 2026 wird nochmal Reduzierung haben von 25%.
Also okay.
Na, so, und das sind KPIs, wie wir das nennen intern, die vorgegeben werden. Das heißt, wir haben einen Plan, einen Nachhaltigkeitsbericht. Ich weiß nicht, hatten Sie sich den angeschaut mal kurz oder? Ja, okay. Und der basiert eben, ich sag's mal, auf viele Themen, aber natürlich auch Soziales und all diese Geschichten, die laufen. Aber das, was jetzt für die Zuhörer jetzt eher interessant ist, ist natürlich bezogen auf die Produkte. Das wäre einmal die Dekarbonisierung und dann natürlich die Kreislaufwirtschaft. Und wir haben noch den dritten Punkt, Biodiversität. Also im Berichtswesen bis 26 hätten wir noch Wassermanagement zusätzlich.
Ja, das ist wie bei jedem Projekt. Wenn man jetzt sagt, wir möchten 2030 auf Null kommen, dann wird man das wahrscheinlich nicht schaffen. Erstens ist das Ziel unendlich groß, ganz schwer zu erreichen und noch in weiter Ferne. Aber sich in 2-3 Jahresschritten realistische Ziele und 15 oder 25%, das ist ja schon eine ganze Menge, sich zu setzen, die ambitioniert sind, aber man schaffen kann. Das ist sicherlich der richtige Weg, um dann halt, ob es dann 2030 ist, das ist ja die Zahl, die überall rumgeistert, dort wirklich einen großen Schritt voranzukommen. Was bedeutet das ganz konkret im Sinne von Produkten? Gibt es so ein Produkt, wo Sie sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir uns darauf spezialisiert und das würden Sie gerne einmal vorstellen und auch gerade die Schritte, die Sie dort gemacht haben, die dazu geführt haben, dass man wirklich einen großen Schritt vorangekommen ist? Was wäre das bei Ihnen im Hause Wienerberger?
Ja, danke für die Frage, weil wir haben vorher gesprochen über CO2-Reduzierung und haben nur über die Hintermauerziegel gesprochen. Und ich finde es ganz schön, wenn ich noch auf das Thema Kreislaufwirtschaft gehe. Und da kann ich konkret wirklich zwei Produkte einfach mal ad hoc nennen. Das eine ist der Ecobrick, das heißt unsere Vormauerziegel, die wir kennen, sind ja normalerweise 11 Zentimeter breit in der Tiefe und das haben wir reduziert auf 6,5 Zentimeter. Das hat Wienerberger schon vor ein paar Jahren eingeführt in Belgien, ist jetzt eine wichtige Säule in unserer Strategie haben auch jetzt die Bauartgenehmigung oder Zulassung halt erwirkt für Gebäude bis zu einer 20 Meter Höhe. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Oder auch, wir haben uns auf den Weg gemacht mit Revibrick. Das ist ein ganz neues Konzept und da geht es wirklich um Reuse. Das heißt, dass wir selber mit Concula als Partner letztendlich den Rückbau und die Wiedereinbringung von Vormauerziegeln vorantreiben.
Wiedereinbringung heißt, sie werden dann zerkleinert und neu gebrannt oder sie werden wirklich so, wie sie sind, ausgebaut und neu verarbeitet?
Das ist ein Gesamtkonzept und da ist es so, dass in dem Rückbau natürlich versuchen wir, die so zu bergen, dass die immer ganz bleiben, aber es bleibt nicht alles ganz. Das heißt, wir haben dann zwei Stränge in der Entwicklung. Die eine ist, das ist wirklich Reuse. Das heißt, bei einer Ökobilanz für ein Gebäude würde das bedeuten, das würde mit null CO2 eingehen. Und das, was halt bricht, auseinanderbricht, das würden wir wiederum als Sekundärstoff in unsere Produktion einbeziehen.
Das ist ja eigentlich das Endziel, weil das ist ja genau das, was wir unter Recycling uns immer wünschen. Ich kann sogar das bestätigen. In Corona-Zeiten war ja so der ein oder andere Baustoff nicht ganz so gut zu bekommen. Und da sind diese, bei uns heißen sie dann antike Steine, auf den Markt gekommen, dass man halt wirklich alte Steine, 50, teilweise 100 Jahre alt, aus ganz alten Gebäuden rausgenommen hat, gesäubert hat und wieder verarbeitet hat. Lange Zeit war das einfach sehr, sehr teuer. Aber halt durch den Preisdruck und die mangelnde Verfügbarkeit in Corona-Zeiten war das auf einmal eine Alternative, wo man bei einzelnen Häusern drauf zurückgegriffen hat. Und deswegen finde ich das unheimlich toll, dass Sie das im größeren Stil planen und natürlich das eine Lösung für die Zukunft ist, weil das dann zu zerschrotten und irgendwo unter Straßen zu bringen, bringt natürlich auch nicht viel, wenn man diesen teuren, wertvollen Baustoff weiter nutzen kann. Und diese Steine haben ja wirklich Charakter. Also die sehen ja wirklich aus, haben 100 Jahre quasi gesehen. Und das ist etwas, wo halt einige auch wirklich bereit sind, sehr viel Geld für zu bezahlen, gerade für diese antiken Steine. Und ja, das ist also eine sehr, sehr gute Idee und ich freue mich, dass das dann auch im großen Stil angebracht wird. Und auch den Ecobrick beschäftigen wir uns seit 2 Jahren mit. Ich habe jetzt auch gesehen, dass sie dort von der Zulassung einen Schritt weitergekommen sind und wir würden nun in den ersten Projekten einmal schauen, ob wir ihn verarbeiten können, sind gerade dabei, auch das einmal zu berechnen. Was sparen wir wirklich aufs ganze Haus gesehen durch die Einsparung von den 11,5 auf die 6,5 Zentimeter? Weil das ist auch so eine ganz einfache Idee, aber eine geniale Idee zu sagen, warum muss der Stein denn 11,5 Zentimeter breit sein?
Jetzt weil wir es immer so gemacht haben.
Steht in der DIN-Norm. Ja, aber die mal zu hinterfragen, brauchen wir denn gerade für Einfamilienhäuser 6 bis 8 Meter hoch? Brauchen wir da denn 11,5 Zentimeter oder reicht nicht auch ein schmalerer Stein aus? Also das sind so die guten Ideen, wo ich mich unheimlich drüber freue. Und man bei den ganzen negativen Nachrichten, die wir jeden Tag hören, ist halt auch jeden Tag irgendwo eine tolle Idee, wo jemand sagt, wie man das ganze Problem nach vorne bringt. Und das sind 2 wirklich tolle Ideen, wo ich gespannt bin, wie sie in Zukunft angenommen werden von unseren Kunden.
Genau. Und im Prinzip bin ich froh drum, dass auch platzieren zu können hier an dieser Stelle, weil letztendlich jede tolle Idee funktioniert nicht, wenn man entsprechend nicht Leute hat, die das unterstützen, weil das muss ja schrittweise erfolgen und umso mehr der Bedarf da ist, desto besser wird es auch von den Kosten oder von den Strukturen und von den Prozessen. Das muss sich ja alles, also gerade jetzt mit dem Revibrick, mit dem Reuse, das sind ja Prozesse, die neu sind. Also wenn wir was neu produzieren, wie der Ecobrick, ist es ja, also ich sag mal, der normale Prozess, aber die Kreislaufwirtschaft mit dem Reuse, da ist es wirklich so, dass man neue Prozesse etablieren muss. Und das kann man nicht unterschätzen, also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und da sich auf den Weg zu machen, bedeutet, wir müssen alle an einem Strang ziehen, generell für die Nachhaltigkeit.
Vielen Dank für diesen guten Hinweis und diese 2 tollen Produkte, die wir sicherlich in Zukunft noch häufiger auf den Baustellen sehen werden. Es bleibt noch ganz viel, was wir tun können. Wir beide werden noch viel, viel Arbeit in diesem Thema haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber ganz, ganz toll finde ich, dass die ersten Schritte nun da sind, dass man vorangeht, dass Sie als Konzern wirklich schon lange dieses Thema im Blick haben und sich jetzt ganz konkrete Ziele gesetzt haben. Und wir zusammen versuchen, das Produkt Haus, die einzelnen Baustoffe in den nächsten Jahren einfach noch besser zu machen und besser an den Klimawandel anzupassen. Und da bin ich ganz gespannt, was aus Ihrem Haus in den nächsten Monaten und Jahren noch kommt. Freue mich unwahrscheinlich auf die gemeinsame Veranstaltung und möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Interview.
Ja, danke schön ebenso.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.